Wenn jetzt jemand sagt, boah, das klingt alles furchtbar martialisch, so kriegerisch, so gewalttätig kennt er seine Nation gar nicht. So viel Beherrschungsstreben, so unverträgliche Gewalt nach außen, so ist es doch gar nicht. Will ich jetzt an eines erinnern, unter der Überschrift, neben der Konkurrenz ums Geld findet eine permanente Konkurrenz um Macht statt. Neben der Konkurrenz ums Geld und als ihr Basis und als der Garant ihres Erfolgs findet eine beständige Konkurrenz um die größere Gewalt statt. Und diese Konkurrenz, die kann man durchaus auch sehen. Also die ist durchaus Gegenstand der Erfahrung. Als einfachstes und erstes fällt einem doch auf, Staaten, die überhaupt nicht an Krieg denken, halten sich mit einem großen Aufwand an nationalen Ressourcen ein Riesenmilitär. Es gibt überhaupt keinen Staat, oder Costa Rica und noch zwei, drei, Haiti hat man jetzt gelernt, ganz, ganz arme Staaten, die wirklich beschlossen haben, sie leisten sich gar kein Militär. Ansonsten kratzt zum Wesen des Staates, bewaffnet zu sein. Einen Teil des Reichtums, den das Land erwirtschaftet, immerzu in Panzer und Raketen und Soldaten, die nichts arbeiten, die nichts beitragen, außer eine beständige Abschreckung aufrechterhalten. Das wird immerzu ausgegeben. Insofern ist der gewalttätige Charakter und die Gewalt des Staats nach außen von vornherein ein Faktum, das gehört zu jedem Staat dazu. Dabei halten die sich die Soldaten nicht einfach oder nicht in dem Sinn, dass sie sagen, ja, ja, übermorgen machen wir Krieg und morgen bereiten wir uns drauf vor. Es ist nicht so, dass die Benutzung der Soldaten, dass die Benutzung des nationalen Militärs von vornherein und nur auf Krieg zielt. Es ist umgekehrt so. Die Gewalt, die ein Staat darstellt, die Gewalt, die ein Staat drohend organisieren kann, ist das Mittel der Gestaltung des Friedens. Auch da, Krieg und Frieden sind nicht so weit voneinander entfernt. Nicht in dem Sinn, die Soldaten gibt es für den Krieg und für den Frieden gibt es den Handel. Nein, die Soldaten, die nationale Abschreckungsfähigkeit per Militär gibt es zunächst erstmal für den Frieden. Staaten bauen sich abschreckend als Gewaltmonster gegeneinander auf und verlangen von den anderen, von ihren Partnern, von anderen Staaten, dass sie sie als diese Gewaltmonster, je nach dem Kaliber, das sie unter den Gewalthabern darstellen, anerkennen und auch die Rechte anerkennen, die so ein Gewaltsubjekt sich auf Basis dessen, was für eine Sorte Gewalt, wie groß die Gewalt, die er ist, ausrechnet. Naja, dass sie nach dem Kaliber anerkennen. Den Satz muss ich nochmal machen, der war verkonstruiert. Also noch einmal. Es gibt eine friedliche Benutzung des Militärs. Und die friedliche Benutzung des Militärs besteht darin, dass Staaten sich einen Gewaltapparat leisten und mit dem Gewaltapparat eine Kategorie von Militärmacht, eine Kategorie von drohender Gewalt sind. Und von ihren Partnern verlangen sie, dass diese Partner dieses Kaliber von Gewalt anerkennen sollen und die Rechte ihnen gegenüber, die diese Gewalt sich rausnimmt, die diese Gewalt sich zurechnet, nach dem Muster, das steht mir zu, weil ich bin ein Staat von dem und dem Kaliber, dass sie diese Ansprüche anerkennen, gegen sich gelten lassen. Da merkt man dann, dass die USA anders dastehen in der Welt als Guatemala. Wenn die USA sagen, das schmeckt uns nicht, dann hat es für viele Staaten was zu bedeuten. Wenn Guatemala sagt, das schmeckt uns nicht, hat es für kaum irgendeinen Staat was zu bedeuten. Wenn Deutschland als NATO-Mitglied, als EU-Mitglied in Australien oder in Neuseeland oder weiß Gott wo auf der Welt auftritt, dann tritt die Kanzlerin als Repräsentant dieser Macht auf. Und auf einen EU-Staat und auf den Führungsstaat in der EU muss ganz anders gehört werden. Das beansprucht auch der Staat. Als auf irgendeinen dahergelaufenen, sagen wir, auf Island. Und in der UNO sind alle Staaten gleich. Ja? Da hat jeder Staat eine Stimme in der Vollversammlung. Aber in der Diplomatie zwischen den Staaten sind die Staaten überhaupt nicht gleich. Das sind sie, das, was sie als Gewalt darstellen, und aus dem, was sie als Gewalt darstellen, leiden sie ab. Was andere Staaten sich von ihnen gefallen zu lassen haben, was andere Staaten ihnen konzedieren müssen, wenn sie es beanspruchen, und sie leiden daraus auch ab, von wem sie sich nichts sagen lassen müssen. Es gibt doch den alten Römerspruch, si vis pacem, para bellum. Also wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und man kennt es aus dem Lateinunterricht und so weiter, und es gilt als zynisch. Du musst den Spieß ein bisschen umdrehen und sagen, das ist nicht eine zynische Ideologie, sondern ja, so ist das Staatenverhältnis. Auf der Fähigkeit zur kriegerischen Drohung beruht der Frieden und vor allen Dingen beruht die Ausgestaltung des Friedens. Auf die Gewalt, die Staaten sind, hin erheben sie Ansprüche, die sie ihre Rechte nennen. Und wenn sie wirklich in Konflikt mit anderen Staaten geraten, dann kommt deswegen raus, dass Staaten grundsätzlich nur verteidigen. Ja, auch das ist so ein Fall. Da kann man immer sagen, naja Gott, zynische Lügen, von wegen, die verteidigen nur. Ja, sogar Hitler hat nur zurückgeschossen. Ja, man kennt es, Sender Gleiwitz. Der Zweite Weltkrieg ist als Antwort auf einen Überfall losgegangen. Man weiß ja, das war inszeniert, ist egal. Der Tonkin-Konflikt von den Amis war inszeniert und so zu. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es ist was Ernstes dran. Staaten verteidigen grundsätzlich nur die Rechte, die sie sich zurechnen. Und wenn sie meinen, sie müssen gegen einen Feind rücksichtslos werden, dann immer, weil sie den Eindruck haben, weil sie zum Schluss kommen, die Rechte, die sie haben, werden vom Feind, von einem anderen Staat nicht anerkannt. Die Rechte, die sie haben, werden verletzt. Deswegen sehen sie sich immer in der Verteidigung, wenn sie Krieg führen. Und ihre Kriegsminister heißen Verteidigungsminister. Natürlich halten es die Adressaten dieser drohend aufgebauten Abschreckungsmacht, die jeder Staat ist. Natürlich halten es die Adressaten genauso. Sie tun alles dafür, um sich von dieser Abschreckungsmacht, die ein Staat ist, nicht beeindrucken lassen zu müssen. Sie rüsten genauso. Der eine rüstet, um sie zu beeindrucken, der andere rüstet, um sich nicht beeindrucken zu lassen, sondern um vielmehr selber zu beeindrucken. Damit dreht sich alles um. Vom Standpunkt dieser Konkurrenz um die zur Gestaltung des Friedens fähige Militärmacht wird der ganze friedliche Verkehr zwischen den Staaten und das friedliche Innenleben zum Mittel der Etablierung von sich selbst als Militärmacht. Wie groß ist die Militärmacht eines Landes? Man weiß es. Das hängt von den wirtschaftlichen Ressourcen ab, die ein Land hat. Kaum ein Land sagt, wirtschaftliche Ressourcen hätte ich jede Menge, aber Militär will ich nicht. Nein, Es ist dann ganz logisch, dass die größten kapitalistischen Staaten auf dem Globus auch die größten Militärmächte sind. Weil das, was die Nation an Reichtum abwirft, was an kapitalistischem Reichtum zustande kommt, in der Hand des Staates immer umgemünzt wird in Kriegsmittel. Ich meine das nicht so im Sinn von nicht ohne Rest, also im Sinn von und jeder zusätzliche Gewinn wird wieder ein neuer Panzer. Nein, aber das Land, das die Ressourcen hat, das Land, das eine wachsende Wirtschaft hat, das leistet sich auch die modernste und von der Quantität her beeindruckendste Bewaffnung. Das geht so weit, dass es fast schon den Charakter einer imperialistischen Gerechtigkeitslogik gekriegt hat. So nach dem Muster, die Russen sind ökonomisch doch eine ziemlich deklassierte Nation. Und dann halten sie sich immer noch Atomraketen, wie wenn sie eine Supermacht wären. Ja, da wenn man da einen Widerspruch benennen würde, in dem steckt sowas drin, wie als ob einem Staat die militärische Rolle der Weltmacht bloß zustünde. Also wie wenn das nicht die Mittel wären, die einen Staat mobilisiert aus seinen Ressourcen raus, sondern wie wenn das so eine Art Gerechtigkeit wäre. Militärische Weltmacht steht einem Staat zu, wenn er ein saupotenter Kapitalismus ist. Sonst ist es quasi eine unfaire Anmaßung von Weltmacht. Aber in dem Gedanken, dass da ein Missverhältnis besteht, über das man meckern kann und sagen, die Russen sind doch eigentlich unberechtigterweise eine Macht, die immer noch im ganz großen Konzert mitredet, bloß weil sie aus der Sowjetzeit diese Atomraketen geerbt hat. Wer so denkt, der drückt so deutlich aus, dass vom Standpunkt des Staats als Gewalt nach außen, dass von dem Standpunkt aus das ganze innere wirtschaftliche Florieren Ressource der militärischen Potenzen ist. Im Sinn dieses Obersatzes, vom Standpunkt der Konkurrenz als Mächte, als Gewalten, wird der gesamte friedliche Innenverkehr und der friedliche Außenverkehr als Mittel davon betrachtet. Alles wird der Konkurrenz der Gewalten subsumiert, nicht erst im Krieg, längst auch schon im Frieden. Das erste war, der ökonomische Erfolg der Nation wird benutzt und umgemünzt in Bewaffnung. Das zweite ist, der gesamte Geschäftsverkehr mit dem Ausland wird beständig beäugt, beständig beurteilt, unter dem Gesichtspunkt, erlauben wir mit den Geschäften, die wir mit anderen machen, diesen anderen nicht vielleicht sich an den Geschäften mit uns zu stärken. Und dadurch fördern wir dadurch womöglich das Entstehen eines Souveräns, den wir gerade durch die Geschäfte, die wir mit ihm machen, irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Findet was statt. Auf der einen Seite findet eine Benutzung anderer Staaten statt und ihrer Geschäftsbedürfnisse. Die wollen was verkaufen, die wollen was einkaufen, die wollen Kapitalexport machen, man selber will es machen, man will die billige Arbeitskraft im Ausland benutzen, man will sich benutzen lassen und so weiter. Und bei all dem findet eine Ebene drüber die Beurteilung statt, stärkt es nicht womöglich einen in letzter Instanz gerade durch seinen Wirtschaftserfolg dann nicht mehr kontrollierbaren Machtrivalen. Das ist, wenn wir einen Blick in die Tagespolitik werfen, das ist das große Thema in Sachen China. China ist eine saulohnende Geschäftssphäre. In China kann man noch wachsen, wie man nirgendwo in der Welt wachsen kann. Dort muss es Kapital hin, dort müssen wir uns anlegen und so weiter. Da ist die Arbeitskraft so günstig, da kannst du Gewinne machen, noch und noch. Nix wie hin. Aus China kommen die schönsten, billigsten Importprodukte. Da können Importeure gewinnen. Da kann man im Inland die Kostpreise senken. weil man selber Sachen billiger herstellen kann, wenn man die billigen chinesischen Vorprodukte benutzt. China eine riesige, tolle kapitalistische Gelegenheit. Und daneben immer die Frage, wächst dadurch, dass wir die benutzen, nicht ein Machtrivale heran, der ein solches Kaliber hat, dass er irgendwann sich von den USA nichts mehr sagen lassen muss? Und ist es nicht vielleicht jetzt schon so weit, dass sie sich von den USA nichts mehr sagen lassen und also die kapitalistische Benutzung des anderen Landes seine militärische Kontrollierbarkeit ruiniert hat? Das gilt als das große Problem mit China. Also da merkt man, mitten im Frieden findet eine Art, ein beständiger virtueller Krieg statt. Virtueller Krieg soll heißen, die Staaten schätzen immerzu ab, was hat der andere Staat an Bewaffnung, was hat er an geostrategischen Positionen, an Meerengen, die er kontrolliert, an Gelände, an Verbündeten. Na, darum wollte ich noch zukommen, also die Verbündeten darf ich noch nicht verbrauchen jetzt. Was hat der an Mitteln? Würde der, wenn es zu einer Konfrontation käme, von uns erpressbar sein oder nicht? Und wenn man zu dem Schluss kommt, der ist nicht erpressbar, der ist nicht im Griff, dann ist es eine Krisendiagnose. Dann ist es die Diagnose, da ist was nicht in Ordnung. Wir müssen nachrüsten. Wir müssen unser Militär auf Vordermann bringen. Wir müssen mehr ins Militär stecken, als wir gestern gemeint haben. Also von wegen, das sieht man alles nicht. Es findet dauernd und auch in den Zeitungen eine beständige, den Außenhandel, das Geschäft begleitende strategische Weltbeurteilung statt. Es findet eine beständige Beäugung der anderen Staaten statt, daraufhin, was die für Waffen haben und was die sich für Waffen zulegen. Und daraus entwickeln die dominierenden Mächte das Recht, den anderen zu sagen, wenn du dir die Waffe zulegst, die nur wir haben, dann ist es für uns ein Kriegsfall. Ja, Bush hat gegen den Irak seinerzeit 2003 den Krieg begonnen mit dem Argument, dieser Staat will sich Massenvernichtungswaffen zulegen. Die Amerikaner haben natürlich Massenvernichtungswaffen. Jede Menge. Die allermeisten vom ganzen Globus haben die Amerikaner. Aber sie bewachen die, letzten Endes bewachen die Amerikaner die Wehrlosigkeit anderer Souveräne und bestehen auf ihrem Recht, jedenfalls Bush tat das, und bestanden auf ihrem Recht, dass die Wehrlosigkeit eines Staats, der ihnen gerade mal nicht schmeckt, dass die Wehrlosigkeit erhalten bleibt. Und wenn der andere Staat Anstrengungen unternimmt, seine Wehrlosigkeit zu überwinden, ist es selber schon ein feindseliger Akt, den die Amerikaner wie einen Kriegsgrund behandeln. Dass der hinterher diese Massenvernichtungswaffen gar nicht gehabt hat, ist gar nicht so wichtig wie die andere Seite, dass wenn er sie gehabt hätte, dann wäre es in der ganzen Welt als legitimer Kriegsgrund durchgegangen. Ja, hinterher haben die Amerikaner von den Deutschen und von allen möglichen, alle möglichen Einsprüche erfahren, Widerspruch, Nichtgefolg, Gefolgschaftsverweigerung und alles Mögliche. Und alles an dem Argument entlang, eure CIA-Beweise waren nicht überzeugend. Ja, unser damaliger Außenminister Fischer, I'm not convinced in der UNO. Und es hatte alles den Charakter, wenn der die natürlich gehabt hätte, hätte man diesen Widerspruch nicht tätigen können. Selbe läuft jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte lang mit dem Iran. Dieser Staat darf sich keine Atomwaffen zulegen. Atomwaffen haben nur wir. Wir haben ein Recht darauf, dass andere Staaten militärische, ja eine gewisse Sorte militärischer Unangreifbarkeit nicht erreichen dürfen. So furchtbar absolut ist die ja auch nicht, wenn man, weiß ich, 10 Atomwaffen hat und Amerika hat 10.000. Also furchtbar unüberwindlich ist auch der Feind dann nicht. Nur, dass da überhaupt eine Hürde gelegt wird, dann muss es aber ein Krieg dieses Kalibers sein. Sonst kann man Iran nicht erpressen. Allein das ist schon ein Grund, dass die Amerikaner die ganze Welt zu organisieren versuchen als ein Bündnis zur Verhinderung iranischer Bewaffnung. Damit haben wir jetzt schon den nächsten Punkt, der auch den friedlichen Alltag prägt, nämlich Bündnisse. Da mag mancher sagen, er findet doch den deutschen Staat gar nicht so kriegerisch. Und Weltkrieg fängt ein deutscher Staat seit 45 wirklich nicht mehr von selber an, nicht mehr alleine an. Stimmt. Gegen Staaten, gegen die ein Staat kein hinreichendes Bedrohungspotenzial ist, dass er den anderen Staat abschrecken kann, dass er den anderen Staat mit seiner Gewalt zur Konzessionsbereitschaft nötigen kann. Wenn der andere zu groß ist, was macht ein Staat? Dann schließt er sich in Bündnissen zusammen. Dann bildet man eine Gemeinschaft, die als Gemeinschaft jedenfalls so bedrohlich wirkt, dass der andere sich von denen was sagen lassen, sich von denen Frechheiten gefallen lassen muss und jedenfalls nicht selbst mit seinem Militärpotenzial Politik machen kann. In der Form von Bündnissen finden auch kleine Staaten, die zum Herausfordern der ganzen Welt völlig ungeeignet sind, finden auch kleine Staaten ihre imperialistische Rolle. Im Bündnis verbinden kleine Staaten die notwendige Unterordnung unter Großmächte genauso wie die Fähigkeit zur Abschreckung Dritter. Unterordnen tun sie sich dann aber nicht unter den Feind, sondern unter die eigene Vormacht. Kleine Staaten sind, ja, im weltpolitischen Sinn politikfähig, ist gleich drohfähig, indem sie Teil eines Bündnisses sind. Dafür zahlen sie natürlich den Preis. Drohen können sie bloß in die Richtung, in die die Vormacht ihre Fronten organisiert. Und gefallen lassen müssen sie sich was von ihrer eigenen Vormacht. Und auch damit ist nicht das letzte Wort gesprochen über die Konkurrenz von Gewalten, sondern jetzt geht mit dem Bündnis gegen Dritte die eine Sorte Gewaltkonkurrenz ihren Gang und die andere Sorte Gewaltkonkurrenz findet im Bündnis um das Gewicht der eigenen Nation im Bündnis statt. Und dafür, da kann ich daran erinnern, an den Afghanistan-Krieg-Vortrag von vor 2 oder 3 Monaten, Oktober war es wohl gewesen. Davon ist es die deutsche Rolle in dem Afghanistan-Krieg ein auffälliges Beispiel. Wie kämpft ein Staat im Bündnis um ja weltpolitische Handlungsfähigkeit? Mit 2 Methoden, auf 2 Weisen. Einerseits, indem man Beiträge zu den Feindschaften der Vormacht leistet und sich der Vormacht als nützlich, idealerweise als unverzichtbar erweist, sodass die Vormacht einem selbst, weil man so wichtig und wertvoll für ihre eigenen Fronten ist, sodass die Vormacht dem eigenen Staat, jetzt sagen wir mal Deutschland, entsprechende Rücksichten gewährt und entsprechende Privilegien einräumt. Aber genauso gehört zu dieser Sorte Kampf um die Rolle, um das Gewicht im Bündnis, dass man der Vormacht Beiträge zu ihren Kriegen und ihren Fronten verweigert, um die Vormacht darauf zu stoßen, dass sie auch abhängig ist von dem Vassal. Oder umgekehrt, dass man nicht einfach Vassal ist, sondern dass das Mitglied im Bündnis sein nicht dasselbe ist wie sich für Amerikas Sachen hergeben, sondern dass man sich für Amerikas weltpolitische Ambitionen bloß hergibt, weil man das als Mittel der eigenen Machterweiterung auffasst. Gleichzeitig sich unentbehrlich machen für die Vormacht und gleichzeitig der Vormacht Leistungen verweigern, sind die beiden Weisen des Kampfes um die Rolle als Militärmacht, um die Politikfähigkeit im weltpolitischen Getriebe mit Mitteln des Militärs. Die Vormacht übrigens umgekehrt. Die kämpft im Bündnis genau mit dem entgegengesetzten Ziel. Sie kämpft um die Funktionalisierung ihrer Partner, ohne sich von ihnen abhängig zu machen. Wird sie von ihnen abhängig, dann muss sie ihnen ihre Ziele lassen. Dann muss sie sich ihnen auch dienstbar machen. Deswegen ist Amerika immer zu bemüht, einen Rüstungsvorsprung nicht nur gegenüber dem potenziellen Feind, sondern immerzu einen Rüstungsvorsprung auch gegenüber den Verbündeten aufrechtzuerhalten. Damit die Verbündeten gar nicht anders können, als Vassallen der Amerikaner zu sein, aber nicht in die Lage kommen, Amerika umgekehrt mit seiner Verwiesenheit auf Bündnisbeiträge zu Konzessionen zu erpressen. Ach, noch ein kleiner Scherz am Rande mit den Bündnissen. Bündnisse sind gegen Dritte gerichtet und haben ihren Sinn bloß. Staaten geben in einem gewissen Sinn ihre Konkurrenz gegeneinander auf oder verändern ihre Konkurrenz gegeneinander zu einer Konkurrenz unter Bündnispartnern, um Drohpotenzial gegen Dritte zu haben. Und nachdem die Sowjetunion sich selbst aufgegeben hat und Russland kapitalistisch geworden ist, wollte Russland der NATO beitreten. Da haben die anderen aber gelacht. Da haben die gesagt, ja, was glaubt, also quasi haben die gesagt, ja, was glaubt ihr, wozu wir sowas haben? Ein Bündnis, dem jeder angehört, da brauchen wir kein Bündnis mehr. Ein Bündnis hat seinen Sinn bloß darin, dass es einen Einschluss und einen Ausschluss betreibt. Ein Bündnis, dem jeder angehört, ist ja wie die UNO. Das braucht's nicht. Da ist das Bündnis sinnlos. Jetzt haben sie gemacht einen NATO-Russland-Rat. Ja, als NATO verhandeln wir mit den Russen. Wollen wir den Russen sagen, schaut mal, das kann man mit uns nicht, das können wir von euch doch verlangen, das verbieten wir euch und so weiter. Wir machen privilegierte Beziehungen mit Russland, aber doch als NATO und nicht in der NATO. Wenn Russland ein genauso berechtigtes NATO-Mitglied wäre wie alle anderen, dann wäre das Bündnis sinnlos. Krieg und Frieden. Ich habe einen ersten Block gehabt, der hat gesagt, die Staaten, man muss es ihnen durchaus abnehmen, dass sie Frieden wollen. Ich habe einen zweiten Block gehabt, der hat geheißen, es gibt einen Beherrschungswillen zwischen den Staaten. Und sie sind scharf drauf, mit militärischer Drohfähigkeit den Frieden zu gestalten. Dafür benutzen sie ihr Inland, seine Wirtschaftserfolge. Dafür organisieren sie die ganze Welt als ein Feld einer zweiten Konkurrenz, nämlich der Konkurrenz von militärischen Gewalten. Nicht um Krieg zu führen, sondern um den Frieden zu haben, den sie wollen, der ihrer Nation nützt. Drittens, wann wird denn jetzt eigentlich der virtuelle Krieg, das ewige strategische Abwägen, was kann der andere, was hat er, wird er immer stärker, tanzt der aus der Reihe, muss man sich das bieten lassen, kann man das unterbinden, wie? Wann wird dieser virtuelle Krieg, dieses beständige Messen anderer Staaten an dem, was man ihnen wegen der Gewalt, die sie sind, an Rechten zubilligt oder an Rechten bestreitet. Wann wird aus dem virtuellen Krieg der Heiße? Wann findet also das statt, was alle für die Katastrophe halten? Wenn die Abschreckung versagt, wie es so heißt, und das finde ich einen ganz gelungenen Ausdruck, genau das ist die Situation, wenn die Abschreckung versagt. Was heißt es? Wenn das militärische Drohen gegenüber dem anderen Staat das nicht mehr leistet, was es leisten muss, wenn der andere Staat sich in dem, was er sich an Rechten anmaßt, nicht mehr einschränken lässt durch die eigenen Waffen, und wenn umgekehrt die eigenen Rechte, also das, was man sich einbildet, wozu man als Gewalt ein Recht hätte, weil man eine so und so große Gewalt ist, wenn die eigenen Rechte nicht mehr anerkannt werden von anderen, wenn ein Ungleichgewicht entsteht zwischen dem, was man meint, dass man als Militärmacht ist, und dem, was man als Rechte anerkannt kriegt von anderen, dann findet der Übergang zum heißen Krieg statt, nämlich dann hat das Vorzeigen der Waffen, dann hat das Vorrechnen, was man an Gewalt ist und kann, seinen Dienst versagt. Die andere Seite gibt nicht zu, dass unsere Bewaffnung in entsprechender Weise überzeugend ist. Die andere Seite tut so, als ob wir nicht der Staat wären, der wir sind, als ob wir nicht die Potenzen hätten, die wir haben. Deswegen findet Krieg nicht statt, wenn irgendein Handelspartner diesen oder jenen Handelsvertrag kündigt, diesen oder jenen Zoll erhöht, dieses oder jene Rohstoffvorkommen entdeckt oder nicht entdeckt, Pipeline baut oder nicht bauen lässt. Alles das kann Gegenstand der Abwägungen sein, gewährt der Staat mir den Respekt, den ich verlangen kann. Alles das kann Material dieser Erwägung sein. Aber Krieg wird geführt, wenn die Einsicht entsteht, der andere Staat verweigert mir nicht in dieser und jener Frage, sondern ganz grundsätzlich und mutwillig, absichtlich, gezielt, den Respekt, den ich als die Militärmacht, die ich bin, verlangen kann. Deswegen entwickeln sich Feindschaften auch, das dauert eine Weile. Da wird geprüft, ob der andere Staat nicht doch zu Konzessionen bereit ist, ob er sich nicht doch beeinflussen lässt. Sorry. Es ist also was dran an dem Satz, Staaten verteidigen grundsätzlich. Ich hatte das vorhin schon mal. Sie verteidigen nämlich den Status, den sie in der Welt, ja, sich einbilden einzunehmen. Den Status, den Rang von Anerkennung, den sie beanspruchen. Und Krieg führen sie, wenn sie den Eindruck kriegen, unser Status wird bestritten. Insofern ist es ein Totalurteil. Das ist nicht dieser oder jener Handelsvertrag, dieser oder jene Vorteil oder Nachteil. Sondern das wird auf die Durchsetzungsfähigkeit der Nation als Ganzer bezogen. Auf das, was wir sind. Und deswegen ist dann auch die Verweigerung dieses Respekts ein Totalangriff auf den Staat. Deswegen kann da immer so Kategorien wie Ehre hin. Ehre, Respekt. Und das ist es dann, was sie tun. Sie verteidigen ihren Status. wichtig nochmal zu sehen, weder gibt es irgendeinen bestimmten Kriegsgrund, der unvermeidlich ist. Weder ist es irgendein bestimmter Stoff, der zum Krieg führt. Das war das Beispiel mit den Handelsverträgen, die verweigert oder gewährt werden. Noch ist es umgekehrt so, dass es irgendeinen definitiven Kriegsgrund gäbe. Was ich damit meine ist, es stimmt auch nicht, was die Welt so selbstverständlich anerkannt hat. Ja, wenn Al-Qaida mit Flugzeuge, Zivilflugzeuge in Waffen umwandelt und amerikanische Hochhäuser angreift, dann ist doch klar, dass Amerika mit einem Krieg antworten muss und das natürlich auch immer im Ton, dann ist Amerika dazu berechtigt, mit dem Krieg zu antworten. Es hängt alles an der Reflexion auf das Kaliber von Gewalt, das die USA sind. Sie sagen, auch ein privater Angriff ist eine unerträgliche Herabsetzung unserer Unangreifbarkeit, unserer Rolle als konkurrenzlose Militärmacht. Andere Staaten müssen sich Terrorangriffe von Dritten gefallen lassen und dann schicken sie halt die Polizei aus und die sollen den Täter finden. Denk mal, Deutschland hatte Angriffe des Iran und Libyens. Da haben die auf deutschem Boden iranische, libysche Oppositionelle verfolgt, Staatsfeinde gemeuchelt und umgebracht. Und es war ein Terroranschlag auf die Diskothek La Belle, weiß ich noch, in Berlin, irgendwann in den 90er Jahren. Weißt du so? In den 80er Jahren, also noch länger her. Und da weiß ich jetzt auch nicht, war das mit Libyen oder mit Iran? Das war mit Libyen. Und iranische Geschichten der Art gab es auch. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Terrorangriff auf dem eigenen Territorium mit Krieg beantwortet werden muss. Es hängt immer davon ab, was für eine Gewalt das auf sich bezieht, als Angriff auf sich bezieht und sagt, ich brauche mir, aber dann auch, ich als die Gewalt, die ich bin, ich darf mir das nicht gefallen lassen. Sonst bin ich schon ein Stück weniger potent, als ich es gestern war. Noch nicht mal, was jeder als den unwidersprechlichen Kriegsgrund gelten lässt, noch nicht mal ein Angriff aufs eigene Territorium von äußerem Militär ist ein absoluter Kriegsgrund. Ohnmächtige Staaten, wie zum Beispiel der Libanon, die müssen sich's bieten lassen, dass Israel immer wieder mal, wenn sein Sicherheitsbedürfnis das verlangt, auf den Staat Libanon übergreift und dort Krieg führt. Andere Staaten würden sowas nie und nimmer dulden. Aber da merkt man halt, dass es nicht am Fall liegt, nicht am, da gibt's ein Übergreifen aufs eigene Territorium, sondern dann liegt's an dem Kaliber von Macht, die sich das herausnimmt, und als am Kaliber von Macht, gegen die es herausgenommen wird. Und wenn dann ein impotenter Staat, ein ohnmächtiger Staat im Vergleich mit einem bösen Nachbarn der Angegriffene ist, dann lässt er sich's eben gefallen. Also so absolut sind auch die ganzen Geschichten nicht, die man als die völkerrechtlich anerkannten Kriegsgründe nimmt. Immer ist es dieser Vergleich zwischen demjenigen, der angreift und was darf der sich rausnehmen und demjenigen, der angegriffen wird und die Gewalt, die er ist und deswegen den Respekt, den er verlangen kann. Krieg ist dann der Akt, in dem ein Staat sagt, die Gewalt, die ich bin, wird nicht mehr anerkannt. Also muss ich die Anerkennung erkämpfen. Und das tut der Krieg. Mit dem oder dem Ergebnis. Die Ungleichung zwischen Anerkennung und Gewalt, die man ist, wird aufgelöst. Entweder man gewinnt den Krieg, dann hat man dem Feind bewiesen, dass er sich eine Missachtung der eigenen Gewalt herausgenommen hat, die er sich nicht hat herausnehmen können. Oder man verliert den Krieg. dann lernt man, dass man die Rechte gar nicht hat, von denen man gemeint hat, man hätte sie. Und der neue Frieden, der Friedensschluss am Schluss, der Friedensschluss ist überhaupt der Akt, der das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten in ein Rechtsverhältnis verwandelt. Friedensschluss ist der Akt, in dem die Staaten sagen, okay, ich gebe es zu, ich bin eine Gewalt der und der Kategorie und du bist eine größere. Also du hast das Sagen, du diktierst den Frieden und ich unterschreibe ihn. Und die Unterschrift ist die Erhebung des Gewaltverhältnisses zu einem Rechtsverhältnis, zu einem anerkannten Verhältnis. Insofern der blöde Satz der Friedensbewegung, Krieg löst keine Probleme, der ist verkehrt. Dieses Problem löst der Krieg schon. Dieses Problem, und es ist das entscheidende Problem zwischen Staaten. Anerkennst du die Gewalt, die ich bin? Anerkennst du die Rechte, die mir daraus erwachsen, dass ich eine so und so große Gewalt bin? Und wenn der andere Staat die nicht anerkennt, dann wird es im Krieg ausgefochten und dieses Problem wird gelöst. Jeder Friedensschluss ist eine neue Gleichung von Gewalt und Recht. Und der Krieg ist der Zustand, wo Gewalt und anerkannte Gewalt ungleich geworden sind. Und deswegen die Gleichheit, also die Probe, durchgeführt wird. Da werden die Völker gemordet und gemetzelt und die Lebensgrundlagen zerstört, damit diese Gleichung wiederhergestellt wird. Die Gleichung von, du bist die und die Gewalt und hast deswegen die und die Rechte. Umgekehrt, also einerseits, jeder Frieden, also jeder Krieg führt zu einem Frieden. Zweitens, jeder Frieden ist ein Kriegsresultat. Vielleicht vergisst man das manchmal, weil der Frieden jetzt schon 60 Jahre hält. Aber es war ja auch nicht Frieden im Sinn von die Abwesenheit von Gewaltkonkurrenz. Die 60 Jahre waren ja eine sau erfolgreiche Gewaltkonkurrenz. Und der lange Frieden ist das Ergebnis von dem wüstesten Krieg, den Europa je gesehen hat. Und auf der anderen Seite ist der Frieden dann aber auch wieder der Zustand, in dem die Ungleichung von Gewalt, die ein Staat ist, und Anerkennung der Gewalt entsteht. Frieden ist dann der Zustand, in dem die Staaten sich durch den Verkehr untereinander stärken, in dem ein Staat besser akkumuliert als der andere, in dem ein Staat sich die Mittel zugänglich macht, sich nichts mehr sagen lassen zu müssen von den Mächten, von denen er sich gestern noch was hat sagen lassen müssen. Denk zurück ans Beispiel China. Das ist ja gerade das Irre. Es gibt eigentlich bloß zwei Fälle in der modernen Welt. Die einen sind die Al-Qaidas und der andere ist China. Zwei extrem entgegengesetzte Fälle. Der eine Fall ist, es entsteht aus dem Eindruck des ewigen Verlierens, des ewigen, man ist Opfer des Imperialismus, der Westler, der Christen, der Kreuzritter und so weiter, entsteht ein gewaltbereiter Nationalismus, der sagt, man muss denen, wenn man schon, das ist eine interessante Kriegskalkulation, die machen, wenn man schon nicht in der Lage ist, ihre Macht zu brechen, und dazu sind auch Suicide-Bomber in gar keiner Weise in der Lage, dann muss man ihnen den Preis ihres Friedens hochmachen und mal sehen, ob sie nicht das Interesse an der Beherrschung unseres Weltteils verlieren. Das ist eigentlich das Kalkül, wenn man das mal ein Kalkül nennen will. Man macht den Preis der Beherrschung des Nahen Ostens höher. Man verwickelt die Amis in Kriege, die nie geeignet sind, die amerikanische Macht wirklich zu brechen. Aber sie abzunutzen, sie zu ermüden und bei den Amerikanern selber immer wieder die Frage aufzuwerfen, Wie nötig haben wir diesen Krieg und diesen Sieg eigentlich? Dazu reichen solche Mittel sogar. Also das ist ein Krieg mehr von der Art, wie die Indianer gegen die Weißen Krieg geführt haben. Weil sie gar keine Chance haben, weil sie sehen, dass aus ihren Ländern nichts wird, werden sie gewalttätig und liefern der überlegenen Gewalt einfach tätigen Widerstand, provozieren die Berechnung, ob die Beherrschung sich eigentlich lohnt. Und das andere Extrem ist das genaue Gegenteil. China macht einen weltpolitischen Aufstieg, ohne in irgendeiner Weise gegen eine der Regeln des Weltmarkts zu verstoßen. China macht seinen Aufstieg nicht durch Affronts, durch Zurückweisungen, durch Herausforderungen der Gewalt des Westens, sondern China macht seinen Aufstieg unter peinlicher Beachtung und vollständiger Kooperation mit allen Mitteln, die diese Weltordnung bietet und vorschreibt. Und unter all diesen Bedingungen schafft es China, immer zu schneller zu wachsen, kapitalistisch mehr zu wachsen, kapitalistisch potenter zu werden als die anderen Mächte, die sich als die Herren und Besitzer des Weltmarkts auffassen. Und insofern ist China bedrohlich gerade darin, dass es nicht als Militärmacht bedrohlich auftritt, sondern dass es einen Weg hat, sich immer mehr Potenzen zuzueignen, dies natürlich, und zwar friedlich, in militärische Mittel übersetzt. Das war jetzt alles nur als Unterfutter unter den Gedanken. Der letzte war, jeder Frieden ist ein Kriegsresultat. Und jetzt die andere Seite. Und jeder Frieden ist der Zustand, in dem die Benutzung, die die Staaten vom eigenen Volk und vom Welthandel machen, wieder die neue Potenzen produzieren und damit das Ungleichgewicht zwischen dem, was ein Staat kann und dem, was der Rest der Welt ihm anerkanntermaßen als das, was er darf, zuschreibt. Indem dieses Ungleichgewicht immer wieder neu entsteht. So, das war jetzt der sachliche Zusammenhalt zwischen Krieg und Frieden.